Herzlich willkommen zum Schwingungskongress. Ich freue mich auf Christa ganz. Christa, du bist Naturheilpraktikerin, TEN, Dozentin und Fachbuchautorin. Zuerst interessiert mich natürlich, wie war dein Weg dahin?
Ja, genau. Warum bin ich heute so, wie ich geworden bin? Genau, das
Genau,
ist immer die
genau.
interessante Frage. Ja, es gibt eigentlich in meinem Leben zwei große Leidenschaften, zwei große Gebiete, wo ich meine Begeisterung auch finde. Das eine ist die Musik, die Kunst, die Kreativität. Ich war auch eine Weile lang also etwa 10 Jahre als Sängerin tätig. Und das andere Gebiet ist eben die Naturheilkunde. Da ist sicher die Pflanzenheilkunde im Vordergrund. Da kann ich vielleicht einfach kurz sagen, dass ich mich schon als Kind sehr verbunden gefühlt habe mit den Pflanzen. Es gab auch Zeiten in meinem Leben, da waren mir die Pflanzen näher als die Menschen. Und so hat sich das dann so ergeben, dass ich mir dann überlegt habe, ja, wie gehe ich jetzt mit dieser Freundschaft mit den Pflanzen eben auch um? Und dann ist natürlich ein Beruf, der das beinhaltet, naheliegend. Und das war für mich auch ein großes Geschenk. Und das ist für mich bis heute ein großes Geschenk, dass ich einen Beruf ausüben kann, der meine Begeisterung oder mein Feld, wo ich begeistert bin, eben in sich trägt. Und das ist wirklich die Begeisterung für die Naturheilkunde und dann eben natürlich auch das Interesse an den Menschen, weil ich ja eben sehr viele kranke Leute dann auch begleite. Und das zusammen gibt dann diesen therapeutischen Beruf der Naturheilpraktikerin. Für mich war es sicher so im Verlaufe von meinem Leben, dass ich, wie es halt so üblich ist, als Teenagerin mich auch ein bisschen geschämt habe dafür, dass ich so befreundet bin mit der Natur, weil man will ja häufig als Teenagerin so sein, wie alle anderen. Und ich war eben nicht wie alle anderen. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich habe dann etwa mit 18 mein erstes Buch von Wolf-Dieter Stahl gelesen. Und ich war wirklich im Herzen so berührt, weil ich habe dann gedacht, okay, es gibt mindestens noch einen anderen Menschen, der auch so drauf ist. Und das war so die Initialzündung, eben zu sagen, okay, ich bin so, ich will mich jetzt nicht vergleichen mit Wolf-Dieter Stahl, überhaupt nicht, aber er hat einfach Dinge in Worte gefasst in diesem Buch. Er hat ja Bücher geschrieben. Ich war erst 18 und das hat mir wirklich im Herzen, also das hat einfach mein Herz aufgemacht. Und so ist das dann auch entstanden, dass ich dann mehr und mehr auch Mut gefasst habe, da eben diesen Weg weiterzugehen. Ich habe dann die Heilpraktiker-Ausbildung gemacht, vorher noch Drogistin. Das ist in der Schweiz sowas wie eine. Die Drogerien, das sind eigentlich Apotheken mit Naturheilmitteln. Das kennt man in Deutschland, Österreich nicht so, aber das war meine erste Ausbildung. Dann habe ich Naturheilpraktikerin gelernt. Und dann kam das ganze schamanische Wissen noch dazu. Ich habe dann noch eine schamanische Ausbildung gemacht. Und die hat mir dann eben all das, was ich jetzt so kurz skizziert habe, eben dieses Verbundensein mit den Pflanzen, dieses Verbundensein mit der Sonne, mit dem Mond, mit dem Sternenhimmel, mit der Erde, mit dem Wind, was auch immer. Das hat dann wie die Erklärung oder auch den Boden gegeben. Und da habe ich natürlich auch viele Menschen getroffen, die ebenso denken und fühlen wie ich. Also das ist so mein Werdegang. Unterdessen bin ich seit 20 Jahren Therapeutin, also schon eine ganze Weile. Und in dieser Zeit ist dann noch meine Arbeit als Dozentin dazugekommen. Das ist auch etwas, was ich sehr gerne mag, mein Wissen zu teilen mit Menschen, die sich auch dafür interessieren. Hat vielleicht auch mit meiner Erfahrung als Kind oder Teenagerin zu tun, dass ich mich da manchmal auch ein bisschen verloren und alleine gefühlt habe. Da freue ich mich, wenn ich mein Wissen weitergeben kann und dann in die Gesichter schaue und sehe, da freuen die sich ebenso. Also das ist
Ja.
sicher etwas, was mir neben der Praxistätigkeit auch sehr gut gefällt. Und dann habe ich noch Bücher geschrieben, das hast du ja bereits erwähnt. Darum bist du auch auf mich gekommen, wegen den Gemo-Büchern, die ich geschrieben habe. Da werden wir uns ja noch weiter unterhalten. Ja, die Arbeit als Buchautorin ist für mich so eine Verbindung von Freude an den Heilpflanzen oder an der Naturheilkunde und Freude am sprachlichen Ausdruck. Ich habe ja bereits gesagt, eben die Kunst, die Musik, das ist etwas, was mir eben auch sehr liegt oder wichtig ist. Und da verbindet man das natürlich, oder? Ich muss ja irgendwie eine Schreibart finden, dass du das auch angenehm zum Lesen findest. Also dieses in Worte fassen, das gefällt mir auch sehr gut. Genau, das wäre so mein Werdegang. Genau, warum ich heute hier bin, wo ich bin, und vielleicht zum Abschluss jetzt von diesem, ja, von diesen biografischen Erzählungen. Ich bin wirklich immer wieder sehr dankbar, dass ich ein Alltagsleben habe, das mich im Herzen sehr erfüllt. Auch immer wieder herausfordert natürlich, aber dass ich eigentlich jeden Tag genieße und mich auf die Arbeit freue und nicht so dieses 9-to-5. Ich muss jetzt noch zur Arbeit und hoffentlich ist bald Freitag. Das kenne ich eigentlich nicht. Und das ist sicher ein Privileg. Genau.
Das ist ja das, was sich eigentlich alle wünschen, dass sie das machen können dürfen, wonach ihr Herz, ihre Seele sich sehnt. Und ja, das finde ich ja auch so spannend, aber da gehen wir gleich erst ein, die Gemmotherapie, die einen da ja so wundervoll unterstützen kann. Aber vielleicht machen wir es gerade noch ein bisschen spannend. Ten, was bedeutet Ten?
Ja, genau, du hast mich ja vorgestellt. Ich bin Naturheilpraktikerin TEN, so nennen wir uns in der Schweiz. In Deutschland nennen sich ja die Therapeuten dann einfach Heilpraktikerin oder sie sind eben TCM-Therapeut oder so. Und in der Schweiz ist diese Bezeichnung TEN entstanden. TEN bedeutet traditionell europäische Naturheilkunde. Und dieser Begriff ist entstanden in Abgrenzung eben zu einem TCMler, zu einem Ayurveda-Therapeuten oder einer Homöopathin, weil wir ja in der Schweiz das Privileg haben, seit etwa, ich weiß jetzt nicht mehr genau, 5 bis 10 Jahre, können wir einen eidgenössischen Fachabschluss machen, wo wir eidgenössisch diplomierte Naturheilpraktikerinnen oder Naturheilpraktiker sein können. Und da braucht es dann eben eine Abgrenzung zu den anderen Fachrichtungen. Und das war ganz ein spannender Prozess. Ich war da auch am Rande mit beteiligt, eben diese traditionell europäische Naturheilkunde zu definieren oder eben auch zu sagen, okay, was ist denn das eigentlich? Oder da gehört die Pflanzenheilkunde rein, Ernährungsempfehlungen, Kneipen, Massagen, Reflexzonentherapien, ist ein riesiges Gebiet. Und es war ganz spannend, eben auch diese Spurensuche, weil wir ja in der heutigen, im europäischen Raum eben sehr geprägt sind von der Schulmedizin, vom Indikationsdenken. Also du hast Husten, also gebe ich dir eine Pflanze, die gegen Husten wirkt. Und das funktioniert eben nicht immer, weil du ja vielleicht eine andere, und nicht vielleicht, du hast eine andere Konstitution als Frau Müller oder als Herr Meier, also kann ich nicht allen das gleiche Hustenmittel geben. Und so diese Idee, wir denken, wir sagen dem, wir denken systemisch, wir denken eben in einem Medizinsystem, so ähnlich eben wie man es von der TCM kennt. Das ist das Spannende an der TEN, weil es dann eben wirklich sehr individuell wird und dadurch natürlich auch sehr spannend. Und es sind unsere Wurzeln. Ich bin sehr davon überzeugt, dass eben bleiben wir bei den Heilpflanzen, dass die Pflanzen, die in meiner Umgebung wachsen, für mich auch gut sind. Oder die Ernährungsempfehlungen, die aus meinem Kulturkreis kommen, dass die für mich auch gut sind. Also ich muss jetzt nicht unbedingt eine ayurvedische Ernährungskunde machen. Das darf man natürlich, will ich auch gar nichts dagegen sagen, aber ich finde es spannend, bei unserer Ahnenreihe oder die ja hinter uns steht, eben zu schauen, wo kommen wir denn her und was machen wir heute daraus. Und die traditionelle europäische Naturheilkunde ist wirklich dieses Zusammenfassen von europäischen Ideen aus der Naturheilkunde. So kann man das vielleicht einfach sagen. Aber Grund für diese Definition, das war die Berufsbildung, die eben in der Schweiz dann ermöglicht hat, dass wir einen schweizweit anerkannten Fachabschluss machen können, so im Sinne einer höheren Fachprüfung. Und das war natürlich ein Meilenstein, weil wir waren vorher ein bisschen so in der Ecke der Scharlatane und der Feldwald-Wiesentherapeuten, die so ein bisschen Hand auflegen, so, oder? Du und
Ja.
ich, wir wissen ja,
Das
das Anlauflegen
kenne
gut
ich.
dabei
Das
ist,
kenne ich.
nicht
Das höre ich
unterwegs sein.
immer wieder.
Genau, aber eben.
Heilpraktiker oder ich bin ja Tierheilpraktikerin, was
Genau.
machst du denn dann? Hand auflegen, genau, oder ich schwinge den Zauberstab.
Ja, genau.
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 Ja.
Und ich eben, ich möchte hier noch betonen, wir schwingen ja auch den Zauberstab. Wir legen
Aber
Hände auf.
genau.
Absolut, oder? Bachblüten, Gemomazerate und so weiter, da haben wir fein oder ein bisschen grobstofflichere Heilmittel drin. Aber es ist eben gut, wenn man eine Anerkennung hat, zum Beispiel, wenn man mit einem Hausarzt oder einer Hausärztin telefoniert und dann eben nicht als Feldwald-Wiesentherapeutin, sondern als eidgenössisch diplomierte Naturheilpraktikerin wahrgenommen wird. Also in dieser Prüfung ist ähnlich wie bei euch in Deutschland, ist eben auch die Schulmedizin, die Grundlagen, die schulmedizinischen Grundlagen, die müssen wir auch beherrschen. Das ist natürlich gerade in dieser Idee, wir möchten ja auch mit der Schulmedizin zusammenarbeiten, weil die Schulmedizin, die hat ja auch sehr gute Seiten, aber eben nicht nur gute Seiten. Wir haben da sehr gerne in der TEN das Bild, dass wir sagen, wir in der Naturheilkunde, wir sind ein bisschen ungenau. Also ich kenne nicht jedes Detail von deinem Blutbild oder ich kann kein MRI machen, wenn ich jetzt so dich anschaue mit meinem Scan, mit den Augen oder so, das geht nicht. Aber in dieser ein bisschen ungenauen Wahrnehmung kann ich eben dich als ganzes Wesen, wenn du jetzt meine Patientin wärst, wahrnehmen. Nicht nur einfach, okay, du hast einen tiefen Eisenwert, jetzt gebe ich dir eine Eiseninfusion. Und die Schulmedizin hat dafür die großen Vorteile, dass sie eben die Details sehr genau bestimmen kann. Also die kann dir eben deine Linse ersetzen, wenn du grauen Star hast, oder sie kann dir ein Kniegelenk einsetzen, wenn du Arthrose hast. Das kannst du nicht, das kann ich nicht. Da braucht es ja sehr viel Detailwissen. Aber so dieses Gesamtbild, oder? Ich sehe dich, ich nehme dich wahr mit meinen Sinnen, aber auch mit intuitiver Wahrnehmung, das ist sicher die Stärke unseres Berufes.
Genau, das Ganze, das Ganzheitliche.
Ganz
Ja.
genau, ganz
Ja.
genau.
Und es
Eben
ist ja auch
besser.
schön, wenn sich das unterstützen und verstärken darf, ne?
Ganz genau.
Ja, aber da arbeiten wir noch dran.
Da arbeiten wir noch dran, genau. Das ist ein
Ja.
Pferd.
Genau. Das ist noch so
Genau.
ein Wunsch, aber auch der Wunsch kann sich erfüllen. Ich
Ja,
finde
ja.
schon, der Weg ist dahin und die Bereitschaft ist da, dass das viel mehr wieder so zurück zur Natur und ja, ne, nicht nur die Symptome
Ja,
bearbeiten.
das nehme
Ja.
ich auch so wahr und ich bin auch immer wieder sehr erfüllt. Eben, ich habe es vorhin gesagt, von meinem Beruf, aber natürlich auch von den Begegnungen mit den Patienten, weil ich da auch oft sehe, die wollen was ändern und die sind interessiert an dieser ganzen Therapieform, sage ich jetzt mal, weil sie spüren, das ist jetzt nicht der Weg, da einfach irgendeine Pille zu schlucken oder was zu operieren. Ja. Genau, das ist wirklich auch das Schöne an unserem Beruf. Ja.
Ja, und das ist ja auch das, was einfach unglaublich Spaß macht. Und wenn man sich mal ein bisschen mit dem beschäftigt, das Feld wird ja dann immer größer, da kommt ja immer mehr dazu. Und da mache ich jetzt auch mal direkt den Schwenker zur Gemotherapie. Das war ja für mich nochmal was ein ganz neues Feld. Und ja, da bin ich einfach gespannt, was du uns so dazu noch erzählen kannst. Ein paar Sachen
Ja,
habe
gerne.
ich ja schon selber, aber da frage ich lieber dich oder da gebe ich dir jetzt gerne den Vortritt.
Genau, also die Gemotherapie für all jene, die das nicht kennen, das ist ein Teilgebiet der Heilpflanzenkunde. Und das Spezielle an der Gemotherapie ist, dass man nicht jetzt die Blätter oder die Blüten oder die Wurzeln oder die Rinde oder so verwendet, wie man es sonst kennt in der Heilpflanzenkunde, sondern es sind immer die Knospen, die man dann mit einem ganz speziellen Auszugsmittel, das ist nämlich eine Mischung von Alkohol, Wasser und Glycerin, auszieht. Also man macht ein Mazerat, sagt man dem in der Fachsprache, einen Auszug. Und dank dieses Glycerins können jetzt eben ganz spezielle Stoffe aus diesen Knospen ausgezogen werden. Es ist nämlich nicht so, dass jetzt vor der Erfindung der Gemotherapie die Menschen nicht auf die Idee kamen, dass Knospen vielleicht was ganz Besonderes sein könnten, oder? Das ist ja Wenn man jetzt im Frühling draußen sich umsieht, das ist ja eine geballte Ladung an Vitalität, die da plötzlich hervorkommt. Also dieses Wahrnehmen von dieser Frühlingskraft, das ist nichts Neues, aber das Spezielle ist wirklich dieser Auszug mit Alkohol, Wasser und eben Glycerin. Dieses Glycerin, das löst sogenannte Wachstumsstoffe aus den Knospen. Und die werden eben nicht rausgelöst, wenn ich die Knospen zum Beispiel einfach zerkaue oder wenn ich die Knospen in Wein einlege oder andere Rezepturen. Da gibt es einige in der Literatur. Hildegard von Bingen beschreibt Knospenrezepte oder auch Sebastian Kneipp hat Knospen drin. Also das Spezielle ist jetzt eben wirklich dieses Glycerin, das diese Wachstumsstoffe rauslöst. Gutes Beispiel dafür ist für all jene, die vielleicht schon einmal von Ribes nigrum Gemomazerat gehört haben. Das ist das Mazerat aus der schwarzen Johannisbeere oder aus der Cassisbeere. Da hat es keine Beeren drin, sondern nur die Knospen. Und wenn ich das in meinen Mund spritze, dann schmeckt das nach Cassisbeeren. Also das heißt, in dieser Knospe ist schon die Information drin, werde dann später mal eine Beere oder ein Blatt oder je nach Pflanze. Und das ist so ein gutes Beispiel, eben aufzuzeigen, dass das ganze Potenzial in der Knospe verpackt ist. Oder diese Knospe, die sieht so aus, im Herbst werden die ja gebildet und dann warten die in aller Ruhe, bis es Frühling wird. Und jetzt, wo die Tage länger sind und es ist wärmer geworden, machen sie sich auf und kurz bevor sie aufgehen, werden sie gesammelt und eben in Glycerin, Wasser, Alkohol ausgezogen und das gibt ein Gemomazerat. Das wären so die technischen Details dahinter. Was ist das Spezielle? Gemma bedeutet Knospe. Therapie ist klar, genau. Was mich begeistert hat, da möchte ich gerne noch, bevor wir zu den einzelnen Mitteln kommen, noch ein bisschen erzählen. Was mich begeistert hat, zuallererst ist, dass mit der Gemotherapie ganz viele einheimische Bäume und Sträucher plötzlich wieder als Heilmittel verwendet werden können. Wir haben sonst in der klassischen Phytotherapie haben wir nicht viele Bäume. Wir haben Weißdorn, Holunder, Linde und noch Eiche und dann ist bald schon mal fertig mit Bäumen und Sträuchern. Und wir kommen ja eigentlich aus einer Tradition, die ganz stark mit den Bäumen verbunden ist. Die keltisch-germanische Tradition, die war sehr stark verbunden mit den Bäumen. Wir haben vorher davon gesprochen, was ist Tenn, oder? In die Tenn gehört eben ganz klar auch dieses keltisch-germanische Wissen, also nicht nur das griechisch-arabische Wissen, sondern auch das keltisch-germanische Wissen. Die treffen sich in der Tenn und wir auf unserer Seite der Alpen, also Mittel- und Nordeuropa, sind ganz, ganz fest verbunden mit den Bäumen. Und früher gingen die Leute dann eben zu ihrem Baum im Wald oder sie hatten ihre Begegnungsstätte unter einem Baum oder sie haben vielleicht ein Stück Holz in den Sack genommen oder zum Beispiel eine Rosskastanie in den Sack genommen als Hilfsmittel für eine gute Reise zum Beispiel gegen die Hüftschmerzen, wenn man lange unterwegs ist. Also wir kommen aus einer Tradition, die eigentlich die Bäume als Brüdern und Schwestern ansieht. Das wurde dann natürlich bekämpft, das wurde im Mittelalter vor allem auch von der Kirche sehr bekämpft, weil die wollten natürlich nicht, dass die Menschen einen Baum oder einen heiligen Wald anbeten, die wollten lieber, dass die eben in die gebaute Kathedrale gehen und nicht in die vom Wald. Und dann wurde das bekämpft und das ist dann mehr und mehr aus dem Arzneimittelschatz eben verloren gegangen. Und jetzt kommt die Gemotherapie und holt alle diese Baum- und Strauchwesen wieder in unseren Heilmittelschatz rein, weil wir in der Gemotherapie vor allem eben die Knospen von Bäumen und Sträuchern verwenden. Paul Henri, der diese Therapieform begründet hat, eben mit diesem speziellen Auszugsmittel, mit dem Glycerin. Der hat in den 50er Jahren vom letzten Jahrhundert gelebt. Also die Gemotherapie geht es auf 1950 zurück, also ist noch ganz jung. Und das ist eben so eine moderne Form, diese Bäume wieder zu uns zu holen. Das hat mich zuallererst begeistert, weil ich habe es bereits in den biografischen Erzählungen ja euch schon davon berichtet. Ich bin sehr verbunden mit den Pflanzen und im Speziellen mit den Bäumen, also noch heute. Und jetzt kommt da plötzlich eine neue Form, die eben diese Bäume wieder ehrt und ihnen auch wieder einen wichtigen Platz in der Heilkunde gibt. Das war meine Anfangsbegeisterung. Und dann habe ich ja natürlich mal angefangen zu schauen, ja, helfen die dann überhaupt oder ist das jetzt nur eine schöne Überlegung? Und dann war dann relativ schnell klar, diese Heilmittel, die wirken wirklich wunderbar. Also ich bin, ja, also bis heute, ich brauche die sehr, sehr viel. Ich brauche sie nicht ausschließlich. Ich brauche alle anderen Dinge, die ich gelernt habe, auch noch. Aber sie sind ein wichtiger Teil meiner Therapiekonzepte. Und dann ist dann die Idee gekommen, Louis Hutter und ich, das ist ein Berufskollege auch aus der Schweiz, wir könnten ein Buch zusammenschreiben zu diesem Thema. Du hast es ja bereits erwähnt, ich habe es bereits erwähnt, so sieht das aus, weil es gab damals noch kaum Literatur in deutscher Sprache. Paul-Henri kommt aus Belgien. Diese Gemotherapie wurde vor allem auf Französisch festgehalten, ist dann auch zuerst in der Schweiz angekommen, weil in der Schweiz haben wir ja einen französischen Teil und über diesen frankophonen Sprachraum ist dann die Gemotherapie in den deutschsprachigen schweizerischen Raum geschwappt und dann von der Schweiz nach Österreich und Deutschland. Das ist ganz spannend, auch so von der ganzen gesellschaftlichen Struktur her, dass es wirklich, das kommt aus Frankreich, so ähnlich wie die, oder aus Belgien, aus dem frankophonen Raum, so muss ich sagen, nicht Frankreich, so ähnlich wie die Aromatherapie, die auch dort ihre Ursprünge hat, eben im frankophonen Sprachraum und ist dann über die zweisprachige Schweiz dann eben in die deutschsprachigen Länder Österreich und Deutschland gekommen. Umgekehrt ist ja die Spagyrik, kommt aus dem deutschsprachigen Raum und ist dann so erst in die französischen oder italienischen Gegenden gekommen. Das ist auch, finde ich, ganz, ganz spannend. Ja, und dann haben sich Louis Hutter und ich zusammengesetzt, haben unsere Erfahrungen hier zusammengetragen, haben auch natürlich die Literatur gewälzt. Genau, und dann als erstes dieses Standardwerk geschrieben. Später haben wir dann noch ein zweites Buch geschrieben, das ist das hier, das heißt Gemotherapie in der Kinderheilkunde. Da haben wir dann noch vermehrt Bezug genommen auf die seelischen Qualitäten, weil wir mit diesen Knospen natürlich nicht nur körperliche Beschwerden, wie zum Beispiel den erfundenen Husten von vorhin, therapieren können, sondern eben auch Seelenzustände, weil die Bäume haben ja eben auch andere Arten von Charakteren. Also eine Birke ist eben nicht das gleiche wie eine Eiche. Und so können wir diese Knospen auch verwenden. Sie eignen sich auch sehr gut in der Kinderheilkunde. Die Kinder nehmen es sehr gerne. Es schmeckt ein bisschen süßlich wegen diesem Glycerin. Und es hat natürlich einen nahen Bezug auch zu den Kindern, weil die Kinder ja auch noch junges Gewebe sind, sage ich jetzt mal, oder? Die sind eben erst ein paar Monate oder ein paar Jahre auf der Welt. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht und darum haben wir dann das zweite Buch noch geschrieben. Aber das ist so die lange Geschichte um diese Gemotherapie, vielleicht noch einmal zur Repetition. Es ist ein Teilgebiet der Heilpflanzenkunde, ein moderneres Teilgebiet, das eben die Bäume und Sträucher wieder vermehrt in den Arzneimittelschatz holt. Und das Spezielle ist eben, man verwendet die Knospe und man hat das Auszugsmittel Alkohol, Wasser und Glycerin. Das wäre so
Und
das.
man sprüht es ja in den Mund.
Genau, man kann es in den Mund sprühen, man kann es auch in ein bisschen Wasser geben, da die Tropfen rein, so ähnlich wie man es von Tinkturen kennt. Dann ist wichtig, dass man das dann so trinkt. Also nicht einfach runterkippt, weil das wird sehr gut über die Mundschleimhaut aufgenommen. Louis Hutter und ich empfehlen auf jeden Fall, Sprühflaschen zu nehmen. In Deutschland und Österreich werden sie häufig auch in Tinkturenflaschen verkauft. Das geht auch. Genau, aber ich mache sehr gute Erfahrungen mit der Sprühflasche, so ähnlich wie man es auch aus der Spagyrik kennt. Dann sollte man, dann haben wir das auch gerade noch besprochen, dann sollte man eine saubere Mundschleimhaut haben. Das heißt, ich mache zum Zähneputzen oder Kaugummi kauen, Kaffee trinken, zum Mittagessen, mache ich 10 Minuten Abstand. Und erst dann verwende ich diese Heilmittel und mache dann noch einmal 10 Minuten Abstand, damit eben die Mundschleimhaut frei ist und das Ganze dann eben gut aufgenommen wird. Genau, das ist so die Darreichungsform, die sich sehr bewährt hat. Ja.
Ja, und du hast ja eben gesagt, es wird auch für Kinder sehr gut verwendet oder von ihnen sehr gut angenommen. Also ich hatte da ja Rosa Canina, da weiß ich noch, da bin ich drauf aufmerksam geworden. Das hat mich unglaublich interessiert. Ja, kannst du dazu mal was sagen?
Ja, sehr gerne. Rosa Canina ist jetzt einfach ein wunderbares Beispiel für all das, was ich vorher gesagt habe, oder? Rosa Canina im heutigen Arzneimittelschatz brauchen wir noch so ein bisschen als Hagebuttentee mit ein bisschen Vitamin C drin. Und dann gibt es noch ein Präparat, wenn man das pulverisiert, gegen Rheuma. Und sonst ist dieser Strauch eigentlich ein bisschen vernachlässigt worden. Und jetzt kommt die Chemotherapie, holt diese Knospen als Heilmittel eben wieder in unseren Arzneimittelschatz zurück. Und jetzt, wenn ich euch noch ein bisschen mehr erzähle über die Heckenrose, werdet ihr gleich merken, wie unglaublich großartig das ist, dass die Heckenrose uns als Pflanzenwesen wieder zur Verfügung steht. Die Heckenrose ist nämlich ein ganz, ganz interessantes Strauchwesen. Die Heckenrose hat eine sehr kindliche Ausstrahlung, sie hat eine schützende Ausstrahlung, sie hat diese roten Beeren, die erst gut sind oder erst süß werden, wenn ein paar Mal der Frost drüber gegangen ist. Man kann daraus schließen, diese Heckenrose, die versteht also Kälte und Hitze, also die ist eben auch gewohnt an schwierige Lebensumstände und schöne, flutschige, leichtfüßige Lebensumstände. Sie hat auch Dornen, sie hat aber wunderbare Blüten und eben diese süßen Früchte. Also sie vereinigt in sich Elemente von Freude und Elemente von Schmerz. Und das ist eine sehr, sehr schöne Signatur, die dieser Strauch mit sich bringt. Und wir brauchen diese Knospe unter anderem darum auch, wenn jemand die Hoffnung verloren hat, wenn jemand das Gefühl hat, das wird sowieso nie mehr gut. Oder ich habe jetzt seit einem Jahr eine chronische Blasenentzündung, das wird sowieso nicht mehr gut und so weiter, oder das Beispiel. Also dieses Hoffnungsprinzip, das lebt ganz fest in diesem Strauch. Es gibt auch ganz viele Mythen, es gibt ganz viele Märchen, die davon erzählen, dass eben die Heckenrose die Begleiterin ist des Helden oder der Heldin, die dann eben schwierige Prüfungen erfüllen muss oder durch ein dunkles Tal gehen muss und nie die Hoffnung verliert, dass das am Ende gut kommt. Also die Heckenrose vermittelt dir und mir und jedem, der sie eben nimmt als Heilmittel oder zu ihr geht, vertrau darauf, lass die Hoffnung nicht fallen, am Ende des Weges kommt es gut. Und ich denke, alle, die vielleicht schon mal was Schwerwiegenderes im Leben hatten, eine Krise oder die therapeutisch tätig sind, die wissen, dass das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass ich auch wieder gesund werden kann. Dass ich nicht die Hoffnung aufgebe und eben in die Resignation oder in die Verbitterung falle. Also das wäre mal das eine. Und das ist ja schon ziemlich viel bei der Heckenrose. Dann habe ich gesagt, das ist eine sehr kindliche Strauchart. Unter der Heckenrose, da nisten Vögel, da nisten vielleicht eine Maus oder ein Siebenschläfer oder solche kleinen Säugetiere. Warum haben es die dort unten schön? Das ist sehr gemütlich. Und der Fuchs oder der Dachs oder wer da noch sonst so kommen könnte, der Milan, die kommen da nicht runter. Also die sind geschützt. Und dieses Behütetsein, das beinhaltet eben auch diese Hoffnungsidee und zusätzlich eben auch diese kindliche Qualität. Ich bin eben im Schoß meiner Familie, meines Zuhause, von meiner Mutter, was auch immer, bin ich in Sicherheit. Genau, und dann kommt noch etwas dazu, und zwar, es gibt einige Pflanzen, von denen sagt man, dort ist der Eingang in die Welt des kleinen Volkes, der Zwerge, der Feen, der Elfen. Das sagt man nicht bei allen Pflanzen. Und die Heckenrose ist eben eine davon. Und wir wissen ja auch, dass die Kinder einen ganz nahen Bezug haben zu diesem kleinen Volk. Und das wäre noch einmal eine Verbindung, eben die Kinder und diese Heckenrose, die sind einfach ganz, ganz nah verbunden in ihren Schwingungen. Das wären so die wichtigsten Aspekte jetzt zum Pflanzenwesen. Und wenn wir dann das Gemomazerat der Heckenrose in der Naturheilkunde anschauen, dann haben wir ein paar Indikationen, die im Vordergrund stehen, die ich euch gerne jetzt erzählen möchte. Das eine ist einmal, dass die Heckenroseknospe, die stärkt das Immunsystem und sie stärkt im Speziellen das unspezifische Immunsystem. Jetzt für die Hörerinnen und Hörer unter euch, die da sich nicht so gut auskennen, das Immunsystem hat zwei Faktoren und der eine Faktor, der kümmert sich um unbekannte Erreger, also Erreger, die das erste Mal zu mir kommen. Und dann gibt es das spezifische Immunsystem und das kümmert sich eben um Erreger, die ein zweites oder drittes Mal kommen. Darum haben wir zum Beispiel in den meisten Fällen nur einmal die Masern, weil mein Körper dann mit dem spezifischen Immunsystem das schon kennt. Also, wir wiederholen noch einmal die Knospe der Hagebutte, die ist jetzt ganz speziell für das unspezifische Immunsystem. Das heißt, immer dann, wenn mein Organismus diesen Krankheitserreger noch nicht kennt, das ist eben bei den Kindern sehr wichtig. Weil die Kinder, ja, wir wissen das, die sind ja sehr oft krank als kleine Kinder, die müssen auch krank sein, damit sich eben dieses Immunsystem ausbilden kann. Und jetzt haben wir hier eine Strauchart, die den Kindern zugeneigt ist, die mit den Kindern eben in Schwingung geht und, wenn wir das ein bisschen sachlicher anschauen, sogar noch den Teil des Immunsystems stärken, der für die Kinder speziell wichtig ist. Also ein großartiges Kindermittel. Ist aber nicht nur in der Kinderheilkunde sehr gut, sondern auch bei Erwachsenen, weil wir ja auch immer wieder mit fremden Krankheitserregern zu kämpfen haben. Also es war zum Beispiel ein sehr gutes Mittel die letzten Jahre, weil da ja auch ein uns fremder Krankheitserreger aufgetaucht ist. Das wäre mal eine ganz, ganz wichtige Sache. Also unspezifisches Immunsystem wird angeregt. Dann haben wir einen großen Bezug zu allen Schleimhäuten des Kopf- und des Bronchialbereichs. Also das wäre Schnupfen, das wäre Bindehautentzündung, Husten, Halsweh, Mittelohrenentzündung, all diese Dinge, die die Kinder fast ununterbrochen haben und die wir Erwachsenen auch noch ab und zu haben. Also ein großartiges Mittel, dann könnte ich diese Sprühflasche kaufen und mir dann im Akutfall als Erwachsene, dass wirklich stündlich ein Sprühstoß in den Mund sprühen. Bei den Kindern sagen wir maximal 6 Mal am Tag. Und dann nachher zum Ausheilen machen wir das noch 3 Mal täglich. Also das wäre vielleicht das wichtigste Indikationsgebiet jetzt für die Heckenrose, eben immer dann, wenn diese Schleimhäute hier eine Reaktion machen, die wir als unangenehm betiteln. Genau, das wäre so das Hauptindikationsgebiet. Jetzt kommt noch einmal etwas ganz Wichtiges dazu. Darum ist es eben auch in der Kinderheilkunde eines der ganz, ganz wichtigsten Gemomazerate. Die Heckenrose hilft dem Kind, dass es gedeiht, dass es reifen kann, dass es sich gut entwickelt. Nicht im Sinne von, du solltest jetzt ein bisschen schneller laufen lernen oder deine Schwester konnte mit diesem Alter schon alleine aufs Töpfchen oder konnte schon besser zeichnen, überhaupt nicht in diesem Sinne, sondern im Sinne von, jedes Kind hat sein eigenes Tempo und wenn aber diese Entwicklungs- und Reifungsprozesse Unterstützung brauchen, dann können wir eben Rosa Canina auch geben, so wie eine Hand, die dem Kind gereicht wird, damit sich das Kind dann noch besser entwickeln kann. Und das ist auch eine Situation, da brauche ich Rosa Canina sehr häufig, weil das kennen wir alle, die mit Kindern zu tun haben, mit eigenen oder Kindern einfach im Umfeld oder beruflich zu tun haben. Die einen, die haben dann vielleicht eine Phase, wo sie wie so ein bisschen stocken, nicht weiterkommen oder wo irgendwelche Entwicklungsschritte eben anstehen und sie klappen noch nicht so ganz, dann denken wir auch immer an Rosa Canina. Also es ist wirklich eine große, große Hilfe für alle Reifungs- und Entwicklungsprozesse. Genau, das wäre der zweite wichtige Punkt. Dann ist diese Knospe auch noch sehr gut für den Bewegungsapparat. Also auch da eine Unterstützung für die Kinder, aber auch für die Erwachsenen. Und es ist das wichtigste Virenmittel in der Naturheilkunde oder in der Chemotherapie. Also auch von daher, wenn wir virale Prozesse haben, dann können wir das Chemomazerat der Hagebutte oder Heckenrose oder Hundsrose, wie sie auch genannt wird, eben Rosa Canina, sehr gut einsetzen. Also es ist sicher eines der meistgebrauchten Chemomazerate und eben es beschreibt sehr gut auch diese Zusammenhänge der Baumheilkunde, von der wir ja schon gesprochen haben, eben zu diesem Fläschchen, das man dann als Heilmittel den Kindern verabreichen kann. Genau.
Ja, und das ist ja auch für die Erwachsenen, ne? Wir versuchen ja auch immer wieder so dieses Kindliche und so dieses Verspielte, und das kann auch uns Erwachsene wieder dabei unterstützen,
Unbedingt.
dieses Kindliche zu sehen und so dieses, ja, ne, was wir die ganze Zeit immer wieder hören, so werdet wie die Kinder,
Genau.
dass man dann einfach sagt, so, ich nehme das Leben wieder was leichter, verspielter und
Ja,
ja,
genau,
lockerer.
diese Ausstrahlung, die eben die Heckenrose hat, die tut uns allen gut, absolut. Louis Hutter und ich wurden auch oft bei diesem Buch gefragt, ja, aber kann ich das denn als Erwachsene, die vielleicht mit Kindern jetzt nichts zu tun hat, auch wirklich brauchen? Und wir sagen immer, ja, die Seelenzustände, die da beschrieben sind, die betreffen ja die Erwachsenen auch, weil du hast ein kleines Mädchen in dir, ich auch. Und eben, wir sind ja manchmal als Erwachsene sehr so, wie soll ich sagen, zielorientiert und effizient und so weiter. Und uns fehlt dann manchmal genau diese kindliche Energie. Wir brauchen auch immer mal wieder eine Umarmung, einen Ort, wo wir uns geschützt fühlen. Also das ist ein guter Hinweis, den du hier bringst. Also nicht nur die Indikationen weisen darauf hin, dass es nicht nur für die Kinder ist, sondern die Seelenqualität der Heckenrose tut mir gut, tut dir gut und allen anderen Erwachsenen auch. Genau. Oder
Ja.
eben das Beispiel mit der Resignation, eben wenn jemand das Gefühl hat, das wird nie mehr gut, ich resigniere, ich verbittere, dann unbedingt die Heckenrose wieder ins Boot holen, damit die Selbstheilungskräfte dann auch wieder greifen können. Ja.
Ja, dieses Vertrauen wieder zurückkommt.
Und das ist
Ja.
eine große Stärke der Naturheilkunde, ganz generell, dass wir eben nicht einfach nur diese Fehlerfahndung im Blick haben, eben was funktioniert jetzt in deinem Körper nicht, das hat ja dann zur Pathologie geführt, zur Pathogenese, wie entsteht die Krankheit, das ist auch völlig in Ordnung, aber die Naturheilkunde hat viel mehr den Fokus, wie entsteht Gesundheit, gibt es heute auch einen modernen Begriff, die Salutogenese, also wie entsteht Gesundheit und dort anzusetzen, das ist die große Kunst, das ist die große Kraft der Naturheilkunde und da ist sicher Heckenrose eine ganz, ganz wichtige Arznei für diese Idee, ich möchte deine Gesundheit stärken. Nicht die Fehlerfahndung, nicht die Krankheit ausmerzen, sondern deine Gesundheit so groß machen, dass die wieder im Vordergrund steht.
Ja.
Also eher eine Schatzsuche, sage ich jetzt mal, als eine Fehlerfahndung.
Genau, und dann wieder in die Selbstheilung zu kommen.
Genau, die Selbstheilung, das ist was ganz Interessantes. So eines meiner Spezialgebiete neben der Pflanzenheilkunde, weil mich das von Anfang an sehr fasziniert hat. Warum gibt es Leute, die relativ schnell genesen? Warum gibt es Leute, die einfach viel länger brauchen? Und das hat eben mit diesen Selbstheilungskräften zu tun. Es gibt da eine große Studie, die sagt, wenn die Leute irgendeinen Glauben haben, dann werden sie schneller wieder gesund. Und das ist ja noch interessant. Es ist egal, ob du jetzt an Allah oder an Gott oder an die Bäume glaubst, aber wenn du an irgendetwas glaubst, wirst du schneller wieder gesund. Und das bedeutet ja nur, dass ich wenn ich irgendeine Form von spirituellem Hintergrund habe, dann fühle ich mich getragen, ich fühle mich in dieser Welt eingebettet, ich fühle mich eben nicht verloren. Und so kann man die Selbstheilungskräfte viel besser anregen. Und ich mache oft die Erfahrung, dass gerade mit diesen Bäumen und Sträuchern, also mit den Gemmo-Mazeraten, wo dann eben die Kraft dieses Baumes oder dieses Strauches drin ist, dann eben dieses Verbundensein mit diesen starken, stabilen Baum- und Strauchwesen mich eben innerlich ganz fest auch wieder stärken kann, damit ich meine Selbstheilungskräfte anregen kann. Und eben da ist ganz wichtig, wir kommen aus einer Tradition, wo die Bäume unsere Brüder und Schwestern waren. Also das sind schon nicht einfach irgendwelche nur einfach großgewachsene Pflanzen, sondern die Bäume und die Sträucher, die haben, wissen wir ja heute auch aus der Wissenschaft, die sind einfach unendlich wichtig für uns.
Also ich weiß noch, es gab ja eigentlich früher so fast an jedem Haus Holunder. Ja. Was der für eine Heilkraft hat, ob das die Blüten sind, ob das die Beeren sind. Äh,
Ja,
und
der Holunder,
das
das
ist
ist auch so eine.
alles vergessen. Ja.
Holunderblüten kennt man noch ein bisschen als Tee vielleicht. Holunderbeeren gibt es noch vielleicht als Saft. Aber was der Holunder eigentlich verkörpert, der Holunder ist eigentlich die Verkörperung der Erdgöttin. Das heißt, der Holunder ist eigentlich der Ort, wo unsere Seele eben aus Mutter Erde auf die Welt kommt und dann, wenn wir sterben, gehen wir dort auch wieder über diesen Holunderbaum zu Mutter Erde zurück. In der Schweiz sagt man dem Holunder auch Kindlibaum, das heißt Kinderleinbaum oder auch Ahnenbaum. Also man hatte die Idee, das ist der Eingang zur Erdmutter oder zu Großmutter Erde, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte, Mutter Erde, Großmutter Erde. Erdmutter, Gaia, da gibt es für Pachamama, sagen die Südamerikaner. Und dieser Baum ist eben die Verkörperung dieser Gottheit. Und darum hat man diese Bäume auch gerne neben dem Haus gehabt, weil dann kommen die Kinderseelen und wenn eben jemand stirbt, hat er auch gleich wieder quasi den Eingang zu seinem ursprünglichen Zuhause. Und das ist natürlich eine sehr, sehr naturverbundene Sicht auf diesen Strauch. Ja, der Holunder, die Frau Holle, die ja hoffentlich noch alle kennen aus den Märchen, die ist ja die Verkörperung der Erdgöttin. Und der Hollerbaum ist eben der Baum der Frau Holle, Holunderbaum. Kennen wir auch in der Gemotherapie? Also da gibt es auch ein Gemomazerat davon. Und das Gemomazerat können wir brauchen bei Erkältungskrankheiten, im Speziellen dann, wenn Prozesse in Stocken geraten sind. Zum Beispiel ist eines der besten Mittel bei Sinusitis. Da ist ja etwas da hier ins Stocken geraten und dann können wir die Holunderknospe eben dafür einsetzen, dass das wieder in Fluss kommt. Oder im übertragenen Sinn, ich sage jetzt mal, ich stecke in einer Lebenssituation und ich sollte eine Entscheidung treffen oder es sollte einen Schritt weitergehen und ich komme nicht weiter. Wenn das eben so hockt und nicht weiterrollt, dann ist Frau Holle oder Holunder eben dafür zuständig, dass das Ganze wieder in Fluss kommt. Weil die Erdmutter, die verkörpert ja etwas, jetzt komme ich ins Schwärmen, aber ich mache jetzt einfach mal weiter. Die Erdmutter verkörpert ja ein Prinzip, das wir in der heutigen Zeit vergessen haben. Oder das Prinzip der Natur ist kommen, leben und wieder verschwinden. Und wiederkommen und leben und wieder verschwinden. Wer es mir nicht glaubt, kann einen Löwenzahn anschauen, der seine kleinen Samen da verschickt und dann kommen dann wieder neue. Die Bäume machen das auch einfach erst nach vielleicht 200 Jahren wieder. Aber grundsätzlich, das ist das Prinzip der Natur. Diese Kommen, leben, verschwinden Prozesse oder werden und vergehen Prozesse. Und wir halten mit aller Kraft an unserem Leben fest. Ich brauche jetzt noch eine Operation, dann kann ich noch ein bisschen älter werden. Ich brauche jetzt das noch und so weiter, oder nichts. So, ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber wir haben eigentlich vergessen, dass Sterben das Natürlichste der Welt ist. Dass das ein Nachhausegehen ist und nicht, oh, das sollte man auf jeden Fall verhindern. Und das ist ja auch ein stockender Prozess, oder? Das bedeutet auch wieder, wir sind nicht im Fluss, wir sind eben nicht in den natürlichen Gesetzen drin, sondern wir versuchen da festzuhalten. Ich straff mir jetzt das Gesicht, damit ich noch ein bisschen jünger aussehe und so weiter, oder? Das hat alles damit zu tun, dass wir diese Gesetzmäßigkeit, dieses Kommen und Gehen, diese Werden-Prozesse und Vergehen-Prozesse, dass wir die nicht mehr, wir sind mit denen nicht mehr verbunden. Und Frau Holle verkörpert eben diese Prozesse, da stockt es eben nicht, sondern da fließt es.
Ja, das ist ja auch diese Natürlichkeit, das ist ja genauso wie dieser Jahreslauf, ne? Wir haben ja auch nicht das ganze Jahr über Sommer. Das hat ja auch
Genau.
alles seine Berechtigung und ist wichtig. Der Rückzug und dann blüht wieder alles auf, alles erwacht wieder zu leben. Ja.
Ja, das ist ganz,
Ja.
ganz wichtig. Wir sagen auch gerne in der Naturheilkunde, wir möchten keine Schulmedizin machen mit natürlichen Mitteln. Ich habe es vorhin schon ein bisschen angetönt. Wir möchten nicht jedem einfach das Hustenmittel aus der Pflanzenapotheke geben, sondern wir möchten eine Heilkunde betreiben, die sich nicht nur mit Mitteln der Natur beschäftigt, sondern sich nach den Gesetzen der Natur orientiert. Und eines dieser Gesetze ist eben der Wandel. Wie du gesagt hast, also das ist eben nicht immer Sommer. Und du musst auch nicht immer fröhlich sein, weil manchmal ist man introvertierter, möchte sich zurückziehen, was auch immer. Wir haben so viele Zyklen, wir haben Tag und Nacht, wir haben die Jahreszeiten. Die Frauen in der fruchtbaren Zeit haben ihren Menstruationszyklus, wir haben den Mondzyklus und, und. Das sind eigentlich ganz, ganz wichtige Prozesse und wir können uns nicht gegen diese Prozesse stemmen, weil wir sind ein Teil der Natur und das ist ein natürliches Gesetz. Und das ist schon sehr spannend, dass solche Themen, das kommt fast immer in der Chemotherapie und das hat damit zu tun, dass eben die Knospen auch diesen Jahreslauf verbinden. Oder ich habe es bereits angedeutet, die Knospen, die wachsen im Herbst. Die machen sich bereit im Herbst und die schlafen dann den ganzen Winter über, haben keinen Stress, sie sind einfach geduldig, weil sie wissen, irgendwann kommt da der Frühling und sobald mehr Licht und mehr Wärme da ist, brechen sie auf, machen eine Blüte und da gibt es dann nachher vielleicht eine Frucht oder was auch immer draus. Also dieses, wir sind ein Teil dieser natürlichen Zyklen, das ist etwas, was mich auch sehr begeistert an der Chemotherapie, weil eben die Knospen uns mit diesen Gesetzen, mit diesen Zyklen auch verbinden. Ja.
Ja, und die sind ja auch im Endeffekt im Vertrauen. Die wissen ja ganz genau, ich ziehe mich jetzt zurück und wenn meine Zeit ist, dann öffne ich mich wieder. Genau,
Also
ja.
die Bäume, die sind eben auch in diesen Aspekten ganz wertvolle Lehrer. Oder es stürmt, es ist kalt, kein Baum denkt, oh, ich will die Herbst, ich habe so kalt. Du lachst jetzt, oder? Aber wir Menschen, wir nehmen uns ja manchmal unglaublich
Ja,
wichtig.
ja.
Und eigentlich sollten wir doch in uns drin wissen, es geht immer irgendwie weiter. Eben, dieser Winter wird irgendwann enden und dann kommt der Frühling, auf welche Art auch immer, dann kommt der Frühling und dann gibt es einen neuen Zyklus.
Genau. Und dann kann wieder was starten. Ja, aber wir meinen immer, es muss alles sofort sein. Jetzt. Ich
Es
will
muss
aber
alles,
jetzt.
also einerseits, es muss alles sofort sein und wir haben ja auch die Idee, dass es immer mehr und mehr und besser und schöner und so wird, oder? Jede Firma möchte jedes Jahr mehr gewinnen. Das ist absolut unnatürlich. Oder du kannst, ein Apfelbaum hat einfach nicht immer wieder mehr Äpfel, sondern da gibt es Phasen im Winter, gibt es eben überhaupt nichts. Und dann gibt es erstmal die Knospen und dann gibt es eine Ernte, die ist vielleicht besser oder schlechter und so weiter. Also diese Idee, wir möchten immer mehr, mehr und wie ist das Bruttoinlandprodukt und so weiter, das ist vollkommen naturfremd. Oder eben, du hast gesagt, es ist nicht immer Sommer. Ich muss nicht immer extrovertiert und fröhlich und so sein, sondern ich bin ein sehr extrovertierter Mensch und ich freue mich, wenn Winter ist, dann habe ich von den äußeren Einflüssen eben auch ein größeres Bedürfnis, mich auch mal zurückzuziehen, eine Stunde früher ins Bett zu gehen. Genau, also all diese Dinge, über die wir jetzt sprechen, das sind ganz große Lebensgesetze, oder? Und die werden uns schon vor allem von den Bäumen ganz fest übermittelt. Und da ist eben diese Freude, sage ich jetzt mal, dass die Chemotherapie diese Bäume wieder in den Schatz zurückholt. Ist wirklich sehr, sehr groß. Natürlich sind die anderen Pflanzen machen das auch, aber weil die Bäume so mehrjährige, 100-jährige, 500-jährige Wesen sind, tragen sie einfach diese Prinzipien noch viel stärker in sich.
Ja, und wir sehen ja auch gar nicht mehr, wie wertvoll die sind. Das sind ja einfach nur ist ein Stück Holz, ne? Das kann ich dann schlagen und im besten Fall zu einem Möbelstück. Und wenn es ganz schlimm ist, dann wird es verheizt. Aber was da an unglaublicher Wissen und Kraft und Energie und Information drin ist, das ist ja, das sehen wir ja meistens gar nicht mehr, ne? Also wenn ich da noch hinschauen kann, dann ist das wundervoll. Aber die meisten, ja, ist ein Wald, ist ein Baum, schön.
Ja. Oder man
Ja.
rechnet dann heute aus, die sind wichtig für die Sauerstoffbildung und die CO2-Aufnahme. Das ist wieder so eine technische Sicht. Das ist natürlich korrekt. Ich möchte nichts gegen diese Sicht sagen. Das ist wieder so eine technische Sicht, weil auch dort haben wir die Freundschaft mit diesen Pflanzenwesen verloren. Oder? Das ist wie eine Kuh, ist eine Milchfabrik und ein Baum ist ein Sauerstofflieferant oder ein Holzlieferant oder ein Baumnusslieferant, aber so, du verstehst, was ich meine, oder? Das ist eben nicht mehr ein Wesen und ja, das ist sicher etwas, was wir mit solchen Kongressen, wie du sie jetzt organisierst, eben auch wirklich wieder in die Welt geben können. Und mir ist es auch ein großes Anliegen, immer wieder darüber zu sprechen, dass immer mehr Leute da eben auch davon hören und sich vielleicht auch erkannt fühlen in diesen Gedankengängen, weil das wirklich sehr wichtig ist, weil es stark verloren gegangen ist vor allem in der Industrialisierung.
Ja, und einfach wieder das Bewusstsein dafür schaffen, ne? Unsere Großeltern, die wussten noch ganz viel. Also ich weiß, dass meine Oma oder Großmütter, die sind noch pflanzen und alles sammeln gegangen.
Ja,
Die
und
hatten ihren
hingehen in den
Vorrat im
Supermarkt.
Winter an Heilpflanzen, ne? Ob das Kamille war oder Pfefferminz oder Salbei, ich weiß nicht, was die alles zu Hause hatten. Die haben sich so über
Ja,
den Winter
gebracht.
gerettet quasi,
Genau,
ne?
da
Die
gibt es auch
Heilkraft
ein
der
schönes,
Natur.
ja genau, da gibt es ein schönes Beispiel dazu. Weißdorn kennen wahrscheinlich die meisten als Heilmittel fürs Herz, braucht man auch in der Chemotherapie so fürs Herz. Macht ja diese kleinen roten Beeren. Und diese Beeren, die werden auch Mehlbeere genannt. Sie schmecken so ein bisschen mehlig, aber sie heißen vor allem darum Mehlbeeren, weil die Leute früher diese Beeren gesammelt haben, um das Mehl zu strecken. Also damit man Weizenmehl oder Dinkelmehl oder so nehmen kann und dann diese Beeren und dann hat man doppelt so viel Mehl und dann gibt es eben mehr Brot für die große Familie, die man ernähren muss. Und wenn jetzt jemand von den Zuhörern mal Lust hat, diese Beeren zu sammeln, das ist so eine große Arbeit. Also da ist man unendlich lange dran, bis man da das Äquivalent zu einem Kilo Mehl hat. Das zeigt auch wieder, oder? Wir würden das nie machen. Dein Stundenlohn, mein Stundenlohn ist viel zu hoch. Da gehen wir einfach in den Großverteiler und holen einen neuen Beutel mit Weizen. Aber es zeigt einfach auf, dieser Begriff, oder? Wie die Leute früher auch ganz anders verbunden waren.
Ja, das war noch Wertschätzung.
Ja, eine Wertschätzung und eben auch nicht dieses Selbstverständliche, ich kann ja zu jeder Jahreszeit Tomaten kaufen und Erdbeeren und so weiter. Oder das geht eigentlich alles ins Gleiche rein. Und das ist mir ein großes Anliegen, ja, diese Dinge auch eben immer wieder kundzutun.
Ja.
Also das, Das ist ein großes Geschenk, dass wir uns als Teil der Natur auch fühlen dürfen. Und es gibt eben auch dieses innere Wissen, ich bin ein Teil von dieser Welt und ich bin getragen von dieser Welt und ich bin eben auch nicht alleine oder ich bin nicht verloren oder einsam, sondern ich bin ein Teil von dieser Welt. Also wie oft kommt man nach einem Spaziergang im Herzen getröstet wieder nach Hause? Erlebe ich selber oft. Ich habe eine Frage, die mich beschäftigt oder einen Konflikt in meinem näheren Umfeld, was auch immer. Und ich gehe durch die Wälder oder über die Wiesen oder in die Hügel und komme nach Hause und spüre so, oh, ist das wunderbar, ich bin getragen. Auch wenn der Konflikt noch gar nicht gelöst ist. Und das ist sicher auch eben dieses tiefe Bewusstsein, ich bin ein Teil von dieser Natur, von dieser Umgebung, von Mutter Erde. Und die Gemmo-Mazerate, die helfen auch in diesen Aspekten. Dieses, ich bin Teil eben von diesen Naturwesen, die da eben um mich drum ja, zu Hause sind. Da bin ich immer wieder sehr dankbar dafür und ich danke da auch ja, in meinem Innern eben auch all diesen Wesenskräften in der Natur, weil ich gebe ja als Therapeutin nur den Anstoß und da bin ich natürlich froh, wenn ich dann die Kraft einer Buche oder einer Eiche weitergeben kann, weil ich allein könnte das ja gar nicht. Da braucht es dann eben die Buche oder die Eiche oder den Holunder oder so, oder die Heckenrose, von der wir gesprochen haben.
Ja, und es ist ja alles da. Es
Ja.
ist ja alles da. Und wenn ich das zulasse, dann kann das auch wirken. Ja.
Genau.
Ja. Christa, es war unglaublich spannend. Und ich danke dir sehr. Das ist ja, da könnte ich ja noch tiefer einsteigen. Vielleicht machen wir mal einen Workshop dazu, wenn
Ja,
dich dafür
genau.
interessiert, was es da alles gibt. Also das ist für mich schon ein unglaubliches Feld und also ich merke einfach, das Bewusstsein ist wieder da, dieses zurück zur Natürlichkeit und wenn jeder mal so in seinen eigenen Garten guckt, was da alles wächst. Ich liebe Salbei, überall in meinem Garten Salbei in verschiedensten Farben und Formen und ja, ich glaube, da guckt vielleicht auch mal jeder so, was habe ich denn so für Kräuter oder Gewächse oder Bäume um mich rum und was hat das für eine Bedeutung? Ja.
Ja, ganz genau. Und es ist ja jetzt Frühling und es wird immer mehr Frühling. Und ich möchte wirklich allen Zuhörern und Zuhörerinnen auch auf den Weg geben, schaut, was da so kommt und wächst. Und manchmal ist es ja wirklich innerhalb von 12 Stunden, sieht diese Tulpe, die hochkommt oder die Salbeiblüte oder was auch immer, sieht schon anders aus. Also es ist gerade wirklich die hohe Zeit der Natur. Die Frühlingskräfte sind hier sehr spürbar und es ist eine gute Zeit, um ja die Freude auch wirklich zur Natur zu entdecken oder wenn man sie schon hat, eben auch wieder zu beleben. Ja, schön.
Genau, das Lebendige, das
Ja, ganz
Lebendige.
genau. Genau.
Ah, schön. Ja, Christa, ich danke dir sehr und ich
Ich
kann
danke
jedem nur
dir.
empfehlen, du hast wunderbare Bücher, die du eben auch vorgestellt hast. Es wird alles verlinkt. Und ja, ich kann jedem nur raten, steig da mal tiefer ein. Es ist unglaublich spannend.
Schön. Ja, vielen Dank,
Ja.
Doris, dass du mich eingeladen hast. Vielleicht zum Schluss noch, es ist wirklich eine Freude, von meiner Begeisterung erzählen zu dürfen. Und ich wünsche wirklich allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie diese Verbundenheit mit dieser unendlich großen Natur um uns herum auch immer wieder spüren dürfen. Vielen Dank, Doris.
Ich danke dir und euch viel Spaß und
Ja,
schaut euch um in der Natur. Es ist alles da.
auch.
Tschüss.
Ciao.